Oh, Jesus. Yeah. Wir haben uns entschlossen, nach den Themen, die wir jetzt hatten, die letzten Wochen über Demut, uns jetzt einem Brief zuzuwenden, um einfach auch vom Herrn in einer gewissen Weise geführt zu sein. Weil wenn man ein Buch aus der Schrift nimmt, wie jetzt in diesem Fall Galaterbrief, kriegt man auch eine Führung des Herrn, der diesen ganzen Brief gestaltet hat. Wir kommen sicher an Punkte, an die wir nicht kämen, wenn wir nur uns ausdenken, was wir denn jetzt gerade sprechen sollen. Und es ist eigentlich auch gut so, weil so ein Brief, wie jetzt auch der Galaterbrief, hat viele verschiedene wichtige Elemente für unser Glaubensleben. Und dieser Brief an die Galater, da möchte ich ein paar Dinge dazu sagen, weil es ist schwierig, wenn man einen gewissen Hintergrund nicht weiß, besser zu verstehen, was drinsteht, wie wenn du den Hintergrund weißt. Das ist sehr wichtig. Vielfach ist es wichtig, auch in den Geist des Schreibers hineinzukommen. Und das ist besonders auch bei diesem Brief wichtig. Man muss wissen, worum geht es Paulus bei diesem Brief. Er schreibt ihn nicht einfach so. Und am Anfang, damit wir das ein bisschen ergreifen, muss ich einfach ein bisschen, sage ich mal, Geschichte erzählen. Aber ist gut. Aus der Geschichte kann man auch lernen, das ist wichtig. So, eins ist interessant, wissen auch nicht viele. Paulus hat ja 16 Briefe geschrieben, das ist bekannt. Aber was war sein erster Brief, den er geschrieben hat? Wenn du mich das vor 3 Tagen gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, das weiß ich nicht. Mich würde interessieren, ob irgendeiner weiß, welches der erste Brief ist von Paulus.
Wieso holen jetzt alle die Galater?
Ja. Seht ihr, es gibt keinen, der es weiß, es gibt ein paar, die es vermuten. Es ist der Galaterbrief.
Jetzt wissen wir es.
So, das ist der erste Brief, den Paulus schrieb. Das ist schon mal interessant zu wissen. Amen. Ja, Halleluja. Dann ist auch gut, wie alt war er, als er ihn schrieb. Das ist auch gut zu wissen. Wie lange war er schon gläubig? Ein Jahr oder was? Das ist interessant, wir reden oft über Menschen wie Paulus und wir wissen nicht einmal, wie alt Paulus etwa war, als er gerettet wurde. Wusste ich auch nicht. Ich bin schon so lange gläubig. Ich finde es gar nicht so unwichtig. Ja, war Paulus 50, als er gerettet war, oder war er ein bisschen jünger? Was schätzt du, in etwa, wie alt er war, als er bekehrt wurde, weißt du, er hat ja diese massive Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus. Alan, was schätzt du, wie alt er etwa war? Mach ein Beispiel. Sag du mal, Lore.
30.
Sie ist sehr nahe dran. Er war 27, 28. Man weiß es nicht mehr. 27. So, Paulus ist geboren 5 nach Christus. Ich mache einfach auch ein bisschen Geschichte, ob das genau stimmt, ich weiß es nicht. Ihr habt mich jetzt einfach ein bisschen schlau gemacht. Das ist eh nicht so ganz einfach, aber dann hast du eine grobe Richtung. Und er wurde gerettet im Jahre 32, 33. Weißt du, es ist da nicht so alles in Stein gemeißelt. Du weißt nicht genau. Heute, du weißt genau, passt er damit, weiß man, wann geboren ist. Das war da nicht. Aber grob, dann siehst du, er war ein junger Mann. Ende 20. Kommt zum Herrn. Lernt den Herrn kennen. Und eines Tages macht er sich auf, das ist das Grüne, er macht seine erste Missionsreise. Die startet er von Antiochien, wo er lange lebt. Er selber ist ja aus Tarsus, aber als gläubiger Mensch lebt er lange in Antiochien. Das ist vielleicht das heutige Gebiet vom Libanon, würde ich fast sagen. Antiochien? Nein, nein.
Antiochien?
Ja, genau. Okay, also schon jetzt Türkei.
Okay. Aber ist an der Grenze, genau.
Okay. Also, dort hat er gelebt. Und eines Tages, das könnt ihr nachlesen, wenn ihr möchtet, in Apostelgeschichte 12, 25 bis Kapitel 14, 28, macht er die erste Reise zusammen mit Barnabas und Johannes Markus. So, er geht nicht alleine, das ist schon mal sehr wichtig. Er geht mit Brüdern auf seine erste Missionsreise, geht dann von Antiochien nach Zypern, geht dann hoch in die heutige Türkei und geht quasi in das Gebiet von dem südlichen Teil Galatiens. Dalmatien ist dort eine Provinz. Heute würdest du sagen, es ist ziemlich so fast im Herzen der Türkei. Und er geht dort durch einige Orte und durch ihn entstehen dort Gemeinden. Mehrere Gemeinden. Aber das Interessante ist, sie werden gar nicht, zumindest hier im Galaterbrief, mit Namen groß genannt. Sondern der Brief geht an die ganzen Gemeinden, die Paulus dort gegründet hat. Und was sehr wichtig ist, ist wichtig für den Brief, die dort zum Glauben kamen, das waren hauptsächlich Nichtjuden. Es waren eigentlich so gut wie alles Heiden, wie wir auch. Wichtig zu wissen, keine Juden, Heiden. Ja, hey Jesus. Jetzt muss man noch wissen, es wurde natürlich auch geforscht, in etwa wann Paulus diesen Brief schrieb. In welchem Jahr? Also gerettet, sagen wir jetzt mal im Jahr 33. Und den Brief hat er geschrieben, man rätselt, ob im Jahr 54 oder 55. Wir machen jetzt mal 55. Na, ist auch einfach zu rechnen. So, 55 geschrieben, 33 gerettet, war er eigentlich dann 22 Jahre lang schon gläubig. 22 Jahre lang Christ. 22 Jahre den Herrn gekannt und schon entsprechend unterwegs gewesen, Gemeinden aufzubauen. Und als er diesen Brief schreibt, ist er aktuell, man vermutet, auf dem Weg nach Korinth. Dort gab es ja auch eine Gemeinde. Herr Jesus. So, jetzt sind wir fast da, dass wir in den Brief hineinkommen können. Das heißt, Paulus war mit Brüdern in Galatien, hat dort das Evangelium verkündet, Menschen sind gläubig geworden und haben angefangen, sich als die Gemeinden in diesen Orten zu versammeln. Und es fangen dort an, Gemeinden zu wachsen in Galatien. Und jetzt passiert etwas, was denn Paulus veranlasst, diesen Brief zu schreiben. Nämlich, die Geschwister dort und die Gemeinden gehen in feiner und guter Weise voran. Sie haben den Herrn kennengelernt, sie haben den Geist kennengelernt, sie haben die Gnade kennengelernt. Sie versammeln sich und wachsen in den Herrn hinein. Und jetzt kommt natürlich, was? Der Teufel kommt, das ist klar. Wenn Gemeinden vorangehen wollen, wachsen wollen, müsst ihr euch erinnern an Matthäus 16. Die Pforten des Hades wollen die Gemeinde angreifen. Und zwar macht der Feind es hier auf eine Art und Weise, die sehr listig ist. Er schickt Jugendchristen nach Galatien. In der Zeit ist in Jerusalem Folgendes passiert. In Jerusalem gibt es die Apostel, dort gibt es Petrus, dort gibt es Johannes und es gibt aber auch Jakobus. Jakobus, der Bruder des Herrn. Und Jakobus hat in diesen vergangenen Jahren in Jerusalem eine hohe Stellung erlangt. Petrus auch, Johannes auch. Aber irgendwie kann man fast sagen, der Führende all derer dort ist Jakobus. Und Jakobus hat ein, sagen wir mal, größeres Problem. Er neigt sehr noch, dem Gesetz anzuhangen. Er ist also nicht so, dass er jetzt nur Christus die Gnade und den Geist will. Er möchte gern auch noch den Jüngern gewisse gesetzliche Dinge auch noch aufbürden, dass man das doch auch noch hält. Beschneidung zum Beispiel. Christus hat gesagt, man muss nicht mehr, jetzt keine Beschneidung mehr. Mit ihm ist die Beschneidung zu Ende. Und Jakobus und seine Anhänger sagen, wir brauchen das noch. Und jetzt sendet er quasi letztendlich Leute in die Richtung Galatiens. Und unter all das mischen sich sogar zum Teil Irrlehrer. Das war mal auch merken. Und diese kommen jetzt in diese Städte dort in Galatien und fangen an in den Gemeinden. Sie versuchen das Gesetz auch hineinzubringen. Sie sagen, es ist schön, was ihr alles hier macht. Ihr versammelt euch ganz fein hier um Christus. Aber ihr braucht noch ein bisschen was. Zum Beispiel Beschneidung. Das ist sehr wichtig. Mose sagt, die Beschneidung ist ganz wichtig. Oh, Herr Jesus. Und jetzt kommt Paulus mit diesem Brief. Er kriegt es mit, was dort passiert. Und schreibt jetzt an die Geschwister dort in Galatien. Und von seinen 16 Briefen sind sich alle einig. Alle Forscher, alle Bibelforscher etc. etc. Sie sind sich einig. Es ist der stärkste Kampfbrief, den er schreibt. Von all seinen 16 Briefen. Es ist ein Brief, wo er sehr kämpft. Und das werdet ihr gleich merken. Er fängt schon in den ersten Versen ein bisschen anders an. Es wäre interessant, mal die anderen Briefe zu sehen. Und du wirst sehen, er sagt auch in Galaterbrief Sätze, die sind extrem hart. Ein Beispiel, er sagt einmal, wer hat euch behext? Das sagt So ein faires, behextes Wort gibt es nur einmal im Neuen Testament. Glaube ich. So, er ist sehr stark. Er muss es auch sein. Halleluja. Weil, das werdet ihr gleich merken in Vers 1, Paulus wird von den Leuten dort, die jetzt in diesen Gemeinden arbeiten, er wird schlecht gemacht. So, die Leute kommen dorthin, erzählen zum einen ihre Sache, aber sie machen gleichzeitig den, der dort aufgebaut hat, sogar schlecht. Und so fängt Paulus seinen Brief gleich mal an und sagt gleich mal in Vers 1, wer er ist und wie er geworden ist, was er ist. Er sagt, Paulus, ein Apostel. Amen, so fängt er immer wieder an, Paulus, ein Apostel. Aber hier sagt er, nicht von Menschen. Auch nicht durch einen Menschen. Das gefällt mir schon sehr gut. Allein dieser Anfang des Paulusbriefes, schon dieser Beginn zeigt, worum es zentral in diesem Brief geht. Er sagt, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Und das hat mich so angesprochen, darum habe ich diesen Titel hier gewählt. Nicht von und durch Menschen, sondern durch den dreieinen Gott, habe ich geschrieben. Weil ihr werdet sehen, in Galater wirkt der Vater, der Herr und der Geist. Ihr werdet sehen, der ganze Brief ist durchdrungen vom dreieinen Gott. Es ist nicht nur der Vater, es ist nicht nur der Herr und es ist nicht nur der Geist. Die drei wirken wunderbar in diesem Brief. Ganz wunderbar. So, es geht Mensch gegen Gott. Das ist eigentlich das Zentrale dieses Briefes. Das Problem ist nämlich, wenn in der Gemeinde der Mensch anfängt zu herrschen, dann ist Gott fertig mit seinem Ziel. Die Gemeinde, obwohl sie aus Menschen besteht, soll nicht den Menschen im Mittelpunkt haben. Und zwar vor allem nicht den gefallenen Menschen. Wenn schon Mensch, dann der neue Mensch. So, es geht darum, Paulus ist kein Apostel von irgendeinem Menschen ernannt, berufen, sich ausgedacht. Du bist jetzt Paulus, der große Apostel, ernannt von mir, dem noch größeren Apostel. Nein, so ist Paulus nicht Apostel geworden. Er sagt nicht von Menschen. Was weiß ich, was sie ihm angedichtet haben. Er sagt, nein, das stimmt alles nicht. Ich bin nicht von Menschen. Auch nicht durch einen Menschen. Auch nicht durch Jakobus. Sondern durch Jesus Christus. Und Gott, den Vater. Halleluja. Amen. Oh, hey Jesus Christus. So, wir werden sehen, die Galater haben gut gestartet. Sie nehmen das Evangelium auf, das Paulus ihnen bringt. Wenn ihr den Brief lest, das muss ich euch sowieso ans Herz lesen, ans Herz legen. Das habe ich auch gemacht. Lies mal den Galaterbrief auf einmal. Nimm dir mal eine Zeit, du brauchst nicht lang. Ich glaube, man braucht keine halbe Stunde. lies mal die 6 Kapitel an ein Stück. Das ist gut, wir lesen manchmal nur immer ein bisschen bruchweise. Manchmal lesen wir ein Kapitel 2 oder so, manchmal nur ein paar Verse. Aber so ein Brief ist ja wie ein Brief, den du kriegst. Und dein Mann, was weiß ich, seid ihr mal eine Weile getrennt, schickt er dir einen Brief. Lies ja auch nicht nur die ersten 5 Sätze. Ja, ist gut, lies mal den Galaterbrief an einem Stück. Ist gut, kriegt man einen Eindruck. Wie er durchgeht. Und wie er kämpft, es geht ständig darum. Hier will auch der gute Mensch, weißt du, die da kommen nach Galatien, sind keine Leute, die jetzt die Welt hineinbringen wollen in die Gemeinde. Sind nicht mal solche, die sagen, ey, das hat uns alles die Welt zu bieten, das braucht ihr noch. Die Leute bringen das Wort Gottes. Sie bringen Mose, bringen das Wort Gottes. Die bringen Dinge, die Gott gesagt hat. Und argumentieren, dass du es brauchst. Und du kennst dich nicht gut aus, bist erst eine Weile gerettet. Was weiß ich, vielleicht bist du erst ein Jahr dabei. Keine Ahnung, wie viel Schrift du hattest, wie viel du gelehrt wurdest. Und jetzt kommen die Leute, lange dabei, klare Verse, und sagen dir, nein, du brauchst noch Bescheid. Ach, du bist gar nicht beschnitten, aber das ist das Schlimme. Und auf einmal werden die Geschwister dort sehr unruhig. Oh, Jesus. Oh, Herr. Wir sehen schon in Matthäus 16 diesen Unterschied, den Paulus auch hier macht. Nämlich, er ist nicht von Menschen, sondern durch Gott berufen. Und in Matthäus 16 sehen wir auch Petrus. Er kriegt eine Vision, nicht von Menschen. Der Herr sagt, kein Mensch hat dir das gesagt, sondern mein Vater. Seht ihr hier eine völlige Parallele bei Petrus. Und er sagt, auf diese Vision will ich die Gemeinde bauen.
Amen.
So der Gemeindebau geht über eine Vision vom Vater. Wenn wir in der Gemeinde nicht von oben Klarheit haben, sind wir irgendwann weg. Das sage ich euch wirklich als eine Art Warnung. Wir müssen wissen, was wir machen hier. Wir müssen wissen, warum wir hier sind. Nicht wegen Menschen. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, weil wir so nett sind hier. Heute sind wir nett. Ein Jahr kann sagen, wir sind gar nicht mehr nett. So. Mach's nicht am Menschen fest. Wir Menschen schwanken. Wir sind heute so für den Herrn. Halbes Jahr, weiß ich nicht, gehen nicht mal in Versammlung. In einem Jahr wieder bist du für den Herrn. Wir Menschen sind wankelmütig. So komm nicht in die Gemeinde wegen Menschen. Ja, aber mein Papa, mein Opa ist da, da komme ich auch. Komm nicht in die Versammlung wegen Verwandtschaft. Bleib nicht in der Gemeinde wegen Verwandtschaft. Geh nicht aus der Gemeinde wegen Verwandtschaft. Das ist menschlich. Ich habe erst jetzt Lukas gelesen. Er sagt, muss ich wirklich holen, weil es hat mich so beeindruckt. Wenn du ein Jünger des Herrn sein willst, dann sagt er, in Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und ich seinen Vater hasse, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein eigenes Seelenleben, der kann nicht mein Jünger sein. So, willst du ein Jünger sein, musst gut überlegen. Musst viel hassen. Papa, Mama, Schwester und alles. Und dich selber. Dein Seelenleben. Sagt der Herr. Das ist starkes Wort. Kann nicht, mein Jünger. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir werden sehen, Kreuz ist ein großes Thema in Galaterbrief. Kreuz. Würde einiges sagen zum Kreuz. Oh, Herr Jesus. So, Matthäus 16, nochmal zurück. Petrus bekommt die Vision. Der Herr sagt, Amen. Sehr gut. Vom Vater, eine Vision. Glückselig. Gesegnet bist du. Sagt der Simon Barjona. Das ist Vers 17 und 18. Ja. Da gehst du ein paar Verse weiter. Das ist unfassbar. Ich finde es immer wieder neu unfassbar. In Vers 19 kriegt der Petrus sogar noch die Schlüssel für das Himmelreich. Und in Vers 23 sagt er zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Denn du denkst nur teuflisch.
Menschlich.
Ja, menschlich, sagt er, gell? Du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Seht ihr, was die Gemeinde kaputt macht? Das ist stark. Das spielt sich hier im Galaterbrief ab. Was die Gemeinde zerstört, ist menschlich. Wenn wir so menschlich sind. Und zwar so altmenschlich. Alter Mensch. Ich sage nicht, wir sollen jetzt in der Gemeinde unmenschlich werden. Das ist falsch. Wir brauchen die Menschlichkeit des Herrn. Aber die alte Menschlichkeit, die gute, weißt du, wir sind oft, wir sehen etwas und sofort springt sogar oft unser gutes Herz an. Das ist Römer 7. Da springt Paulus gutes Herz an. Ich muss der Sache menschlich begegnen. Ich muss da gleich helfen. Das macht Gemeinden kaputt. Und das ist die Lektion, die uns Paulus hier in diesem Brief beibringt. Wie wir Dinge beurteilen in der Gemeinde. Was ist unser Urteil? Beurteilen wir es menschlich oder himmlisch? Wir sehen ein Problem. Jetzt gehen wir es menschlich an oder gehen wir zu ihm? Das ist sehr wichtig. Oh Herr. Paulus sagt zum Beispiel, hier in Vers 10 sagt er, will ich denn jetzt Menschen überzeugen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Sklave. Das ist eine Lektion für die Gemeinde. Was wollt ihr hier machen? Wollt ihr Menschen gefallen? In der Versammlung wollen wir Menschen gefallen. Im Gemeindeleben wollen wir anderen Geschwistern gefallen, menschlich. Oder wollen wir ihm gefallen? Weißt du, manchmal müssen wir was sagen, das gefällt dir gar nicht, aber es ist von ihm. Jetzt ist die Frage, bleiben wir menschlich, bleiben wir nett, bleiben wir gute Kumpels? Oder muss ich was sagen? Ihr werdet sehen, später in Galater, da sagt Paulus mal was zu Petrus. Wäre er menschlich gewesen, dann hätte er das so, Petrus, komm her. So, er ist stark, weil er sieht, die Gemeinde wird zerstört durch den alten Menschen. In jeder Hinsicht. Das hat mich so bewegt, auch in der Vorbereitung. Dieser Brief ist stark. Und ich lese mal weiter, Vers 2. So, er stellt sich vor in Vers 1. Und was ich sehr genieße, er ist nicht alleine. Er schreibt den Brief nicht mal alleine. Er sagt, Paulus und alle Brüder, die mit mir sind, den Gemeinden in Galatien. Das genieße ich.
Amen.
Auch seine Missionsreise macht nicht der Paulus alleine unterwegs. Paulus macht seine ganze Reise mindestens minimum ein weiterer Bruder, aber oft noch ein paar. Titus, Timotheus. Warum nicht alleine? Paulus ist so fähig, der braucht doch keinen Timotheus, der junger Kerle. Wozu denn? Ganz einfach, weil er weiß, alleine, wenn er alles alleine macht, dann kommt die Gefahr, die Luzifer hatte. Er war auch alleine der große Engel. Und dann ist er gefallen. Und das weiß auch Paulus. Wenn er alleine der Paulus ist, irgendwann wird ihn der Feind niederschrecken. Das müssen wir lernen. Auch wie er sagt, und alle Brüder, die mit mir sind, weiß ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Wunderbar. Genieß. Also nicht mal aufzählt, der war es. Alle Brüder, die mit mir sind. So, sie kämpfen diesen Brief gegen den Feind, der nach Galatien reinkommt.
Halleluja. Amen.
Und dann fängt er an, wie er oft anfängt. Das ist gut. Das genieße ich. Das hast du fast in jedem seiner Briefe. Fast auch immer. Vers 3. Gnade euch und Friede.
Amen.
Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das musst du auch wirklich, man sagt, auch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du gute Speise hast. Magst du Eis essen gern? Eis? Ja? Und speziell bei Eis, das lässt man sich auf der Zunge zergehen. Stimmt? Nicht gleich einen Bollen runterschlucken. Das ist bei Eis nicht so gut. Sondern man lässt sich auf der Zunge zergehen. Das heißt voller Genuss. Und diesen Vers, Gnade euch und Friede, das musst du auf der Zunge zergehen lassen.
Amen.
Wenn du in der Gemeinde was betonen willst, musst du auch vorsichtig sein. Es könnte sein, du betonst das Falsche. Aber selbst wenn du das Richtige betonst, kann sein, du wirst einseitig. Aber was man vielleicht kaum überbetonen kann, ist Gnade und Friede in den Gemeinden. Betone doch das. Was alle Gemeinden brauchen, ist Gnade und Friede. Weil dann wird sie gebaut. Nimm aus den Gemeinden Gnade und Friede raus. Ich sag dir, dann überlege ich mir, ob ich auch gehe. Dann ist nicht schön. Wenn Gnade und Friede weg ist. Wir brauchen Gnade. Gnade. Wisst ihr, wie die Gnade gekommen ist? In Johannes 1. Meine ich Vers 18. Ist Gnade gekommen? Gnade ist eine Person. Das ist nicht wie die Zeugen Jehova denken, die denken, das ist eine unverdiente Güte. Sie übersetzen immer Gnade mit unverdiente Güte. Ich weiß auch nicht. Das brauche ich nicht so. Ich brauche Gnade. Ich brauche den Herrn als meine Gnade. Er, Jesus Christus, ist Gnade. Gnade bedeutet, ich genieße diese Person. Das ist Gnade. Wir haben von Gnade oft eine komische Vorstellung. Eben unverdiente Güte. Eigentlich hätte ich eins hinten drauf bekommen sollen und ich habe es nicht gekriegt. Welche Gnade? Nein, das ist nicht Gnade. Das ist Gnade ist, diese kostbare Person Jesus Christus in meinem Leben, in mir. Ich habe ihn empfangen als Geist. Wir werden noch sehen, wie viel Geist im Galaterbrief auftaucht und gefordert ist. Aber es fängt damit an. Gnade heißt, du genießt den Geist des Herrn in deinem Geist. Das ist Gnade. Hast du Freude oder musst du morgen schaffen wieder? Muss schaffen. Ich empfehle dir morgen viel Gnade.
Amen.
Genieß schon beim Aufstehen. Du hast einen Geist und er ist in dir, so fang an, dich zu öffnen. Man muss sich sogar dieser Gnade öffnen. Morgens musst du dich dieser Gnade öffnen. Der Geist will fließen. So morgens ist er sagen, Herr, Amen. Herr, das ist gut, da öffnest du dich auch schon. Herr Jesus, fließe in mich. Das ist gut. Dann fließt schon ein bisschen Gnade. Und die Gnade geht mit. Ich weiß nicht, wo du hingehst, aber sie geht mit dir mit. Ich weiß es. Halleluja. Sie muss auch morgen mit mir wieder mit. Amen. Ich muss wieder zu meiner Arbeit. Oh Herr. Amen. So, wir brauchen die Gnade. Genuss am Herrn.
Amen.
In jeder Situation. Weißt du, und das, wenn du betonst, ich glaube nicht, dass du irgendwie mal fehlst. Wenn du, natürlich, irgendwann werde ich sagen, du brauchst auch Wahrheit. Johannes 1, Vers 18 heißt Gnade und Wahrheit. Wirklichkeit. Gnade ist oft, ja, ist auch süß. Aber du brauchst auch mal Korrektur. Das hat mal jemand gesagt, Gnade und Wahrheit sind die zwei Enden von Liebe und Licht. Ja, wenn Liebe, Gott ist Liebe, und wenn sie zu dir kommt, kommt sie als Gnade in Jesus Christus. Aber Gott ist auch Licht und er kommt in Wahrheit. Und so, wir brauchen beides. Auch hier ist sehr wichtig, sonst betonen wir nur Licht, Licht, Licht. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Ohne Gnade. Oh. Dann wird es auch kritisch. Zu viel Wahrheit, keine Gnade, keine Liebe. Aber wir sind voller Wahrheit. Gott ist Liebe und Licht. Lob den Herrn. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Gnade genießen, angenommen wir alle genießen jetzt in der neuen Woche Gnade und Gnade, und dann kommen wir nächste Woche wieder zusammen. Glaubst du, wir haben Unfrieden? Aber wir haben Frieden. Wenn jeder von uns die Gnade genießt, wieso willst du denn streiten? Über was denn? Wir haben Streit immer, wenn es uns an Gnade mangelt. Ja, Wenn du nicht im Genuss des Herrn bist, sondern irgendwas betrügt dich oder der Feind oder dies oder jenes und dich hat der Feind auch am Wickel und mich auch und dann kommen wir zusammen, dann gibt es natürlich Unfriede. Aber wenn du im Herrn genießt und Lupa genießt den Herrn, meistens Problem über irgendwas, ich will so rum, sie will so rum, ist doch egal, Amen, ich genieße den Herrn, mach's halt so rum. Halleluja. Wo ist denn alles Problem? Ja, und jetzt machen wir es mal so rum. Hast du ein Problem? Nein, auch keins. Lob den Herrn. Oh, Herr Jesus. Herr Jesus.
Amen.
Und was bringen diese Leute rein? Sie bringen nicht Gnade, sie bringen Gesetz. Sie bringen Gesetz. Und weißt du, was beim Gesetz so das Erste ist? Du musst. Du musst. Du darfst nicht. Lies mal. Die 10 Gebote. Du sollst nicht töten. Und, ja klar, ist ja auch nicht schlecht. Ist ein gutes Gebot. Du sollst nicht stehlen. Bruder. Ich muss mal die Gebote lesen hier. Ja, Amen, der Herr hat dich bewahrt. Siehst du, ist doch gut. Lob den Herrn. Nein, aber die Gesetze, sie sind knallhart. Und du musst sie machen. Beim Gesetz gibt es nur den Weg, mach es. Was, mach nicht? Durchgefallen, fertig aus. Und das Dumme beim Gesetz ist, du musst alles halten. Das ist entweder oder. Entweder oder. Alles oder nichts. Aber die Leute kommen und sie bringen dir ein paar so Dinge. Das Gesetz ist immer, ich tue es. Ja, ich tue es. Ich halte es. Ich bin gut. Ich habe es gehalten. Das ist Gesetz. Ich bin beschnitten. Ja. Ich mache noch dies, ich mache nur jenes. Hier, das, 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 alles gehalten. So wie der junge Mann. Und sagt, hast du alles gehalten? Gut. Bist reich, okay. Verkauf mal alles, gib's den Armen. Dreht er um und geht. So ist das Gesetz. Wenn der Herr dann was will, drehst du um, schon gehst. Natürlich, das Gesetz, sagt Paulus mal später in Römer, ist gerecht, ist heilig, ist gut, ist von Gott. Ist ja nicht eine Sache, wo du generell wegtun sollst. Aber weh dir, wenn du in das Gesetz gerätst. Was sagt Paulus, den, der unter das Gesetz kommt? Was bist du dann? Unter Fluch. Dann bist du unter Fluch. Ich sag dir, weil das Gesetz ist von uns nicht haltbar. Wir können es nicht halten. Und am Schluss sind wir unter Fluch. Der Feind kommt und treibt dich an. Du musst es auffüllen. Noch 10 Kapitel voran. Und zack, und du musst früher aufstehen, und noch früher, und um Mitternacht, und weißt du, es wird dann immer mehr. Ja, und du machst natürlich so, Philipp wird immer größer, passt durch die Tür immer rein, weil er so ein Held ist, steht so früh auf, er liest so viele Kapitel, er kennt das Herz der Bibel schon auswendig. Wow. Oh,
Herr Jesus.
Ich glaube, der Brief wird richtig spannend. Mein Eindruck, der Brief ist stark. Ich gehe gar nicht. Ich wusste, die 10 Verse mache ich nie im Leben, aber ich wollte euch mal einen Eindruck geben. Dass du schon siehst, wie da später ein anderes Evangelium kommt, aber das reicht halt nicht. Das sind schon 12:03. Oh, hey Jesus, aber ich hoffe, wir haben einen Eindruck bekommen, worum es in diesem Krieg geht. Und es ist aktuell, wir sind immer in dieser Gefahr, dass Menschliches reinkommen will, dass Gesetz reinkommen will. Weißt du, natürlich, die Welt will auch rein. Klar, aber jetzt der Brief betrachtet mal menschlich, alles menschlich und gesetzlich. Und da müssen wir aufpassen. Wir werden sehen, Paulus sagt wunderbare Sachen. Wir sind zur Freiheit berufen. Christus hat uns frei gemacht. Und das ist wichtig, weil Gesetz knechtet uns. Oh, Jesus. Jetzt können wir noch ein bisschen mit.